Wir kommen zum dritten Teil des Buches Hiob, zu jenen Kapiteln, in denen nur einer redet, nämlich Elihu. Wir haben gesehen, wie Hiob sich gegenüber seinen Freunden zwar durchsetzen kann, aber wie ihm noch immer nicht geholfen ist. Aber etwas müssen wir bei alledem doch festhalten. Es ist dem Satan nicht gelungen, wovon er so sicher war, dass nämlich Hiob Gott absagen würde, sollte Hiobs Leib und Hiobs Gesundheit angetastet werden. Hiob sagt Gott nicht ab, sondern er redet vor Gott, er redet auch zu Gott, wenn auch teilweise Worte des Unverstands. Aber das müssen wir festhalten. Gott bewahrte seinen Knecht, bewahrte ihm seinen Glauben. In Kapitel 32 also tritt Elihu auf. Elihu ist so etwas wie ein Mittler, der zwischen Hiob und Gott steht. Hiob hatte sich nach einem Mittler gesehnt. Er redet davon schon in seiner dritten Rede, nämlich in Kapitel 9. In Kapitel 9 im Vers 33 sagt Hiob: Es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legte. Dieses Wort Schiedsmann, das wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments mit Mesites übersetzt. Das ist das Wort, das in 1. Timotheus 2,5 steht, wo es heißt, dass ein Mittler sei zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, ein Mittler. Er sehnt sich nach einem Mittler, und in der Tat hat ihm Gott einen Mittler bereitet. Elihu versteht es, von Gott her zu Hiob so zu reden, dass Hiob in Gottes Gegenwart gebracht wird. Wie redet er also? Das wollen wir uns jetzt ansehen. Was sagt er? Wir lesen die Verse 1 bis 5 in Kapitel 32. Und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barakeels, des Busiters vom Geschlechte Ram. Sein Zorn entbrannte wieder Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigte als Gott. Und sein Zorn entbrannte wieder seine drei Freunde darum, dass sie keine Antwort fanden und Hiob verdammten. Aber Elihu hatte auf Hiob gewartet mit Reden, weil jene älter an Jahren waren als er. Und als Elihu sah, dass keine Antwort in dem Munde der drei Männer war, da entbrannte sein Zorn. Also wir sehen, dass Elihu wartet. Er wartet genauso lange, als er warten muss, bis Hiob und seine Freunde bereit sind zu hören. Die haben ausgeredet, sie sind am Ende ihrer Weisheit angelangt. Nun, wir können das heilsgeschichtlich anwenden und sagen, dass dort Gott seinen Mittler sandte, als Israel am Ende war und sich als kraftlos erwiesen hatte. Das Fleisch hatte sich als kraftlos erwiesen, Gottes Wohlgefallen und Willen zu tun. Da erscheint der Mittler. Und das gilt auch für einen jeden Einzelnen von uns. Gott führt uns zuerst ans Ende unserer Weisheit und unserer Kräfte. Und dann waren wir bereit, auf den Mittler zu hören. Elihu schmeichelt niemanden. Nun meine ich, einer, der fühlt sich in der Rolle Hiobs, fühlt sich von allen missverstanden, als einen großen Leidenden. Und dann wartet er, dass jemand kommt und ihm Recht gibt. Und da kommt keiner, der Hiob recht gibt. Elihu schmeichelt auch Hiob nicht. Und genauso als unser Elihu, der wahre Mittler, in unser Leben trat, hat er uns nicht geschmeichelt. Er ist nicht zu uns gekommen und hat gesagt, bist ein armer Kerl, es geht dir wirklich dreckig. Sondern er hat uns noch härtere Dinge gesagt, als wir bisher vielleicht je gehört hatten. Er hat uns gesagt, du bist ein Sünder. Du bist böse. Deine Gedanken und deine Worte gegen Gott sind böse. So hat der Herr zu uns geredet. Elihu schmeichelt niemandem, auch Hiob nicht, und erweist sich darin als einen wahren Helfer. Wir wollen uns einige Punkte an Elihu merken. Zunächst sehen wir, dass er Zurückhaltung üben kann. Er sagt das im Vers 6, Elihu, der Sohn Barakeels, der Busiter, hob an und sprach, ich bin jung an Jahren und ihr seid greise, darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, euch mein Wissen kundzutun. In Sprüche 14, Vers 16, da steht, der Weise fürchtet sich und meidet das Böse, aber der Tor braust auf und ist sorglos. Der Tor ist impulsiv. Was ihm einfällt oder was er meint zu wissen oder besser zu wissen, muss er sofort zum Besten geben. Kapitel 15, Vers 28. Das Herz des Gerechten überlegt, um zu antworten, aber der Mund der Gesetzlosen sprudelt Bosheit. Also aus dem Toren, aus dem Gesetzlosen kommt einfach das heraus, wozu es ihn drängt. Kapitel 18, Vers 13. Wer Antwort gibt, bevor ihr anhört, dem ist es Narrheit und Schande. Und wir werden jetzt gleich sehen, dass Elihu die ganze Zeit gut zugehört hat. Er hat sich das genau angehört, was Hiob sagte, und kann ihm darauf antworten. Und das zeigt sich auch an seiner Reaktion, die in Vers 2 schon genannt wird. Der Zorn Elihus entbrennt. Warum? Sein Zorn entbrannte wieder Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigt als Gott. Elihu findet, dass das eine sehr unpassende Sache ist, dass das einem Knecht Gottes sehr schlecht zu Gesicht steht, dass es ihm wichtiger ist, vor seinen Freunden als gerecht dazustehen. Er war ja gerecht. Und er hat sich alle Mühe gegeben, Hiob, alle Mühe gegeben, sich selbst vor den Freunden zu rechtfertigen. Das war ihm wichtiger, als dass seine Freunde richtig über Gott denken. Das war ihm wichtiger, als dass seine Freunde Gott nichts Ungereimtes zuschreiben. Hiob nahm nämlich Folgendes in Kauf. Nach dem Denken und Urteilen der Freunde war es ja so, wenn Hiob wirklich gerecht war, dann mussten seine Freunde nach ihrer Theorie denken, ja, da hat Gott ungerecht gehandelt. Sollen sie nur so denken, dachte Hiob. Es war ihm so wichtig, dass er seine Gerechtigkeit vor seinen Freunden demonstrieren konnte. Ja, war ja auch im Recht. Aber das ist etwas, das ihm Elihu zu Recht ankreidet. Und dann Vers 3 steht, sein Zorn entbrannte wieder seine drei Freunde. Darum, dass sie keine Antwort fanden und Hiob doch verdammten. Sie konnten Hiob nichts antworten, sie konnten ihm nichts widerlegen, sie konnten ihm nichts beweisen und haben ihn doch verdammt. Das darf man einfach nicht. Darf man nicht. Und darin haben sie übel gehandelt. Dann steht noch einiges, das wir uns merken wollen. in Kapitel 32 im Vers 21 und 22, dass ich nur ja für niemanden Partei nehme und keinem Menschen werde ich schmeicheln. Er nimmt für niemanden Partei. Und dann Vers 22, ich weiß nicht zu schmeicheln, gar bald würde mein Schöpfer mich hinwegnehmen. Er fürchtet den, der die Macht hat, das Leben zu nehmen und zu geben. Er steht wirklich vor Gott. Nun, das ist etwas, das kann man nicht vortäuschen. Entweder steht man vor Gott oder steht nicht vor Gott. Gut, man kann es vielleicht schon vortäuschen, aber es hat dann keine Wirkung, was man sagt. Weil aber Elihu vor Gott steht, genau deshalb kann er so reden, dass Hiob in Gottes Gegenwart gebracht wird. Genau deshalb. Sonst könnte er das gar nicht. Das wird in Kapitel 36 noch einmal deutlich. Wir greifen jetzt vor. Kapitel 36, im Vers 4. Ich lese Verse 3 und 4. Ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. Das ist noch ein Merkmal, Elihus. Er will Gott Gerechtigkeit geben. Gottes Gerechtigkeit soll offenbar werden. Er eifert also um Gottes Ehre. Und dann Vers 4, denn wahrlich, meine Worte sind keine Lüge, ein an Wissen vollkommener ist bei dir. Das könnte man leicht falsch verstehen. Man könnte meinen, oh, der Kerl, der ist noch recht eingebildet. Ein an Wissen vollkommener steht vor dir. Elihu meint nicht sich selbst, sondern er meint Gott. Er sagt, ein Wissen vollkommener ist bei dir. Und dass er damit Gott meint, das sehen wir, wenn wir Kapitel 37, Vers 16 lesen. Kapitel 37, Vers 16. Hier wird es ganz eindeutig, dass Elihu mit diesem Ausdruck ein Wissen vollkommener, dass er damit Gott meint. Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen vollkommenen? Das ist Gott. Und das war wirklich der Dienst, den Elihu tun konnte. Er konnte so reden, dass Hiobs Gewissen vor Gott gebracht wurde. Das ist der wahre Seelsorger. Wenn wir schon von Seelsorge reden, das ist Seelsorge. Der Seelsorger versteht es, den, mit dem er redet, vor Gott zu bringen, dass sein Gewissen vor Gott ist. Denn das ist die einzige wahre Hilfe. Aller menschlicher Rat oder menschliches Gängeln und Drücken und Schieben, das mag kurz für eine kurze Zeit gewisse Ergebnisse erzielen, aber es hält nicht. Hält nicht. Nur das, was Gott wirkt, wo Gott redet, wo Gott überführt, wo Gott zurechtbringt, ist jemand wirklich zurechtgebracht. Und jetzt zu den Reden Elihus, zum Inhalt, was sagt er? Wenn wir seine Worte lesen, dann haben wir manchmal den Eindruck, dass er gar nicht so viel anderes sagt, als die Freunde Hiob schon gesagt hatten. Nun, die Freunde Hiobs hatten ja meistens auch richtige Dinge gesagt. Aber er bezweckt etwas ganz anderes als seine Freunde und er sagt mit dem, was er sagt, auch etwas ganz anderes. Denn er geht nicht von dieser Annahme aus, Hiob sei ein Sünder, Hiob habe Sünde in seinem Leben verborgen, darum strafe ihn Gott. Sondern was Elihu dem Hiob zur Hauptsache sagt, ist Folgendes: Hiob, so wie du über Gott geredet hast, so darf man nicht reden. Er zitiert immer wieder den Hiob und weist Hiob darin zurecht und gibt darauf eine Antwort. Und in seinen Antworten wird auch deutlich, dass Gott den Hiob nicht heimgesucht hat, weil Hiob ein Sünder ist, also um ihn zu strafen, sondern dass Gott seine Hand auf ihn gelegt hat, weil er zu ihm reden wolle. Das ist etwas ganz anderes. Weil er zu ihm reden will. Das ist die Ursache. Also Kapitel 33, die erste Rede Elihus, die beginnt zuerst mit einem Aufruf an Hiob zu hören und dann Verse 8 bis 12. Jetzt sehen wir, wo Elihu einsetzt. Fürwahr, du hast vor meinen Ohren gesprochen, ich hörte die Stimme der Worte. Ich bin rein, ohne Übertretung, ich bin makellos, keine Ungerechtigkeit ist an mir. Siehe, er erfindet Feindseligkeiten wider mich, er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock, beobachtet alle meine Pfade. Siehe, darin hast du nicht recht, antworte ich dir. Es ist nicht wahr, dass Gott dein Feind ist. Und das wird Elihu widerlegen in seinem Reden. Gott ist nicht dein Feind, Hiob, das ist nicht wahr. Gott schikaniert dich nicht. Gott beugt dich nicht in deinem Recht. Gott ist nicht dein Feind. Gott hat ganz andere Absichten, wenn er mit dir redet. Und er wird das auch noch zeigen, dass Gott bei all seinem Handeln, auch wenn er Leiden über uns verhängt, dass Gott noch immer Liebe ist. Auch die zweite Rede Elihus, Kapitel 34, beginnt so. Kapitel 34 haben wir die zweite Rede Elihus. Vers 5. Denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. Trotz meines Rechtes soll ich lügen, meine Wunde ist unheilbar, ohne dass ich übertreten habe. Und hier tadelt er Hiob für solches Reden. Er sagt ihm eigentlich, Hiob, so reden Gottlose. Aber so redet nicht ein Knecht Gottes. Wer ist ein Mann wie Hiob, der Hohn trinkt wie Wasser und in Gesellschaft geht mit denen, die Frevel tun? Und wandeln mit den Gottlosen. Denn er hat gesagt, also mit seinem Reden hat er sich benommen wie ein Gottloser. Dann die dritte Rede, Elihus, Kapitel 35. Elihu hob wieder an und sprach, hältst du das für recht? Du hast gesagt, und jetzt zitiert er wieder, Worte Hiobs, du hast gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes, denn du fragst, was sie dir nütze, was gewinne ich mehr, als wenn ich gesündigt hätte. Ich will dir Worte erwidern und deinen Genossen mit dir. Also wir erkennen dieses Muster, wie Elihu dem Hiob nur das, an ihm nur das rügt, was er an Hiob gehört hat, wo er wirklich Dinge gesagt hat, die man nicht sagen darf. Er unterstellt ihm nie etwas. Im Gegensatz zu den Freunden Hiobs. Die erste Rede Elihus in Kapitel 33. Was ist die Hauptaussage dieser Rede? Das finde ich so interessant. Das allererste, was Elihu dem Hiob klar macht, ist folgendes. Hiob, Gott versucht die ganze Zeit zu dir zu reden. Gott will zu dir reden, das ist es. Kapitel 33. Wir lasen schon die Verse 8 bis 12. Ich lese noch einmal den Vers 12 und noch die Verse 13 und 14. Siehe, darin hast du nicht recht, antworte ich dir, denn Gott ist erhabener als ein Mensch. Warum haderst du wider ihn? Denn über alles sein Tun gibt er keine Antwort. Tatsächlich nicht, hier wird also recht behalten, Gott wird keine Antwort geben über sein Tun. Denn über alles sein Tun gibt er keine Antwort, doch. Und das müssen wir beachten mit diesem Doch. Um Folgendes geht es doch, Hiob. Doch, in einer Weise redet Gott. Und in zweien, ohne dass man es beachtet. Gott versucht die ganze Zeit zu dir zu reden, Hiob. Zu dir zu reden und sein Reden ist Heil, sein Reden ist Leben, sein Reden ist Segen. Und dann nennt er die zwei Arten, zwei grundsätzlich verschiedene Arten, in denen Gott zum Menschen redet. Gott redet zum Menschen zuerst durch seine Güte und nachher redet Gott zum Menschen durch seine Strenge. Er redet, indem er ihm Gutes tut, und er redet zum Menschen, indem er ihm Schweres widerfahren lässt. Verse 15 bis 18, das ist das Reden Gottes in seiner Güte. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt. Nun, wo wären wir lieber als im weichen, warmen Bett? Da, wo es uns so wohl ist wie nirgends sonst, wo uns nichts fehlt, ein schönes, weiches, trockenes Bett, eine dunkle Kammer in der Horizontale liegen, wie schön ist das. Und erst noch Ruhe. Ja, da redet Gott schon durch seine Güte. Paulus fragt im Römerbrief, ob wir denn nicht merken, dass die Güte Gottes uns zur Einsicht bringen will. Und das, was Elihu hier sagt, das gilt für den Sünder wie für den Gerechten. Gott will ja auch zu den Gerechten reden, durch seine Güte, durch seine Freundlichkeit, durch seine tägliche Fürsorge, durch alles Gute, was er tut. Aber wir haben das an uns, dass wir langsam, langsam taub werden für Gottes Reden. Gott will aber zu uns reden, weil sein Reden unser Leben ist. Wir brauchen sein Reden. Wenn Gott nicht mehr zu uns redet, wenn Gott verstummt uns gegenüber, dann sind wir denen gleich in die Grube hinabfahren. Und zwar sagt das ein Heiliger, nämlich David. Und so redet Gott zu Hiob, weil er Hiob liebt, weil Hiob sein Kind ist und weil er nicht will, dass Hiob in die Grube hinabfährt. Psalm 28, Vers 1. Psalm 28, Vers 1. Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels. Wende dich nicht schweigend von mir ab, damit nicht, wenn du gegen mich verstummst, ich denen gleich sei, die in die Grube hinabfahren. Das ist das Schlimmste, das uns passieren kann, dass Gott nicht mehr redet und dass wir seine Stimme nicht mehr hören. Das Schlimmste. Gott redet also, damit er seine Seele zurückhalte von der Grube. Steht in Hiob 33, Vers 18. Und dann die zweite Art des Redens Gottes, durch Drangsal, durch Not, durch Leiden, Vers 19 und folgende. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen aus seinem Lager und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen. Und sein Leben verabscheut das Brot, seine Seele die Lieblingsspeise, sein Fleisch zehrt ab, dass man es nicht mehr sieht, entblößen seine Knochen, die nicht gesehen wurde. Seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Würgern. Und manch einer hat das erlebt, hat das erfahren, und dann hat Gott einen Ausleger gesandt, ihn auf diesem Weg bereitet, um Gottes Stimme zu hören. Wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend. Also das ist die erste Rede Elihus. Und damit sagt er ja schon etwas ganz anderes als die Freunde Hiobs. Gott will zu dir reden, nicht Gott straft dich, nicht du hast gesündigt. Nein, Gott will zu dir reden, weil das dein Leben ist. Dann die zweite Rede Elihus, Kapitel 34. Er greift da wieder auf, was Hiob gesagt hat. Hiob hat gesagt, Gott hat mir mein Recht entzogen. Und dann tadelt er Hiob dieser Worte wegen und weist diese Worte zurück. Und in den Versen 10 bis 12 sagt er ihm, Gottes Regierung, Gottes Umgang mit den Menschen, all das, was Gott über Menschen verhängt, geschieht immer in vollkommener Gerechtigkeit. Darum hört mir zu, ihr Männer von Verstand, fern sei von Gott Gesetzlosigkeit und der Allmächtige von Unrecht. Und das ist ja schon gewaltig. Wie dankbar sind wir, dass das wahr ist, dass der Allmächtige das Recht nicht beugt. Wir haben uns ja als Menschen daran gewöhnt, und in dieser Welt ist es so, dass der Stärkere Recht hat. Und auf Englisch sagt man es knapp und klar, might is right. Knapp, klar und zynisch. Might is right. Die Macht hat Recht. Also was der Mächtige tut, ist immer Recht, und der Schwächere kann sich nicht dagegen wehren. Gott ist allmächtig. Er könnte mit uns verfahren, wie er wollte. Er könnte das Recht beugen. Wer könnte Gott dafür strafen? Es müsste jemand allmächtiger als der Allmächtige sein. Wollte er es tun. Gott beugt aber das Recht nicht. Er tut niemandem Unrecht. Ja, wahrlich, Gott handelt nicht gesetzlos, und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Und dann in den Versen 13 bis 15 stellt Elihu einige ganz interessanten Fragen und gibt darauf und macht einige ganz bemerkenswerte Aussagen. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Wer den ganzen Erdkreis gegründet? Das sind zwei Fragen. Hier hat er also gesagt, Gott beugt mein Recht. Das hat er wirklich gesagt. Und jetzt fragt Elihu den Hiob, wer hat Gott die Erde anvertraut? Hast du Gott den Auftrag gegeben, passe bitte auf diese Erde auf und schau hier nach dem Rechten, ich komme doch nach einem Jahr und will dann das Ergebnis deines Aufpassens begutachten. Wer sind wir eigentlich, dass wir meinen, wir müssen Gott vorschreiben oder Gottes Art, wie er auf die Erde, auf die Menschen, auf die Welt aufpasst, begutachten, bewerten. Nun, wir können das machen, angenommen, wir haben zu Hause einen Garten. Dann kann ich, weil das unser Garten ist, ob ich das Grundstück gekauft habe oder nur in Miete da wohne, aber immerhin, ich bezahle dafür, ist mein Garten. Und da bestimme ich, und dann sage ich meinem Sohn, und du, mäß mir den Rasen alle 14 Tage. Und zwar sauber und auch rundherum die Ränder. Ich gebe ihm den Auftrag. Dann habe ich auch das Recht, ihn nachher zu fragen, du, wie hast du die Arbeit gemacht? Komm, wir gehen und schauen uns das an. Du, das ist hier nicht ordentlich gemacht, da gehst du nochmal drüber. Haben wir Gott den Auftrag gegeben, pass auf die Erde auf. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Der dürfte Gott zur Rechenschaft rufen und sagen, jetzt lege Rechenschaft davon ab, wie du die Arbeit erledigt hast. Und wir merken, dass das ein törichter, ein böser Gedanke ist. Wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Ja, er, der den Erdkreis gegründet hat, er allein. Hat ein Recht darüber zu befinden, wie man mit dem Erdkreis oder wie man den Erdkreis, die ganze Welt, verwaltet. Gott nämlich. Gott hat ein Recht, den Menschen zu fragen, wie der Mensch sich verhält auf der Erde. Aber der Mensch hat kein Recht, Gott zu fragen, wie Gott auf die Welt aufpasst. Wahrlich nicht. Zudem hätte Gott alles Recht, die Erde sich selbst und den Menschen sich selbst zu überlassen. Er hätte alles Recht dazu. Und daran erinnert Elihu im Vers 14, wenn Gott sein Herz auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Gott schuldet es uns nämlich nicht einmal, dass er also auf uns aufpasst und für uns sorgt und uns erhält. Er könnte sich von uns zurückziehen. Er hätte jedes Recht dazu, weil er der Schöpfer ist, und zweitens könnten wir ihm nicht einmal einen Vorwurf machen, weil wir ja von Gott, wie viel wir schon gesagt haben, bleib mir vom Hals, lass mich ein bisschen in Ruhe.
Dann könnte Gott sagen, gut, jetzt lasse ich dich in Ruhe. Jetzt überlasse ich dich einmal dir selbst. Wenn Gott das täte, wie wäre es dann um uns bestellt? Hiob hat das 2-3 Mal gesagt, wenn Gott mich doch noch mal allein ließe. Er soll doch bitte mal von mir wegschauen, mich einmal in Ruhe lassen. Ja, wenn Gott das wirklich getan hätte, wehe ihm, wehe uns. Gott tut uns Gutes, ohne dass er uns Gutes schuldet. Dafür haben wir Grund, Gott zu danken. Und wir haben ganz sicher nicht Grund, Gottes Regierung, Gottes Wege, die er uns führt, zu tadeln. Zudem regiert Gott mit vollkommenem Wissen. Das steht in den Versen 16 bis 30. Mit vollkommenem Wissen. Also er weiß ganz genau, was er tut. Das wissen aber wir fast nicht. Also das ist die zweite Rede Elihus oder zweite Antwort Elihus an Hiobs Aussagen. Dann die dritte Rede Elihus Kapitel 35. Hiob hat mit seinen Worten gefragt, Vers 3, du fragst, was die Gerechtigkeit dir nütze, was gewinne ich mehr, als wenn ich gesündigt hätte. Ich will dir Worte erwidern und deinen Genossen mit dir, blicke zum Himmel und sieh, schau die Wolken an, sie sind höher als du. Die Schöpfung lehrt es uns schon, die Weite der Schöpfung allein lehrt uns schon, dass Gott unendlich höher ist als wir. Wenn du sündigst, was tust du ihm an? Und mehren sich deine Übertretungen, was fügst du ihm zu? Wenn du gerecht bist, was gibst du ihm oder was empfängt er aus deiner Hand? Gott ist wahrlich nicht auf uns angewiesen, wir sind aber auf Gott angewiesen. Wenn wir sündigen, wird Gott nicht ärmer. Und wenn wir gerecht sind, wird Gott nicht reicher. Wir werden unendlich reicher, wenn wir uns diesem Gott unterwerfen. Und so ist es völlig verkehrt, so zu urteilen und zu denken, wie es Hiob mit diesen Worten, mit diesen Äußerungen getan hat. Als ob Gott es uns schuldete, wenn wir gerecht sind, wenn wir ihm dienen, als ob uns Gott dann etwas schuldete. Als ob er es uns schuldete, uns jede Art von Mühsal beständig vom Leib zu halten, schuldet uns Gott das. Woher kommen denn diese Ideen? Solche Gedanken haben wir. Wir meinen, Gott schuldet es, dass er mir immer alles gibt, was ich gerne hätte, und dass er mir alles vom Leib hält, was mir widerwärtig ist. Er schuldet es uns nicht. Und daran erinnert Elihu den Hiob, indem er ihn sagt, wenn du sündigst, dann tust du Gott nichts an. Gott wird nicht ärmer durch deine Sünde. Und wenn du gerecht bist, dann gibst du Gott auch nichts. Gott wird nicht reicher durch deine Gerechtigkeit. Paulus nennt an einer Stelle Gott den glückseligen Gott. Das ist eine ziemlich auffällige Aussage, ein auffälliges Epithet Gottes, der glückselige Gott. Was will Paulus damit sagen? 1. Timotheus 11. 1. Timotheus 1, Vers 11. 1. Timotheus 1, Vers 11. Er redet da vom Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Und nachher spricht er davon, wie Gott in seiner unbegreiflichen Gnade einen Verfolger, einen Gotteslästerer gerettet hat und zu seinem Diener gemacht hat. Paulus will also sagen, der Gott, der in sich selbst glückselig ist, dem nichts fehlt, hat in seiner unbegreiflichen Gnade mich gesucht, gerettet und in seinen Dienst gestellt. Ich konnte Gott damit nichts geben. Gott war auch ohne mich der glückselige Gott, dem nichts fehlt. Und doch hat er es getan. Was für ein Gott! Was für ein Gott! Und diesem will Paulus dienen. Und ganz ähnliche Gedanken hat hier Elihu, wo er dem Hiob sagt, Gott fehlt nichts, wirklich nichts. Er ist nicht auf uns angewiesen. Er ist auch ohne uns der glückselige Gott. In sich vollkommen, in seiner Vollkommenheit in sich ruhend. Und dann sagt Elihu noch etwas in diesem gleichen Kapitel, in dieser gleichen Rede. Gott lässt sich nicht zum Diener unserer Wünsche machen. In den Versen 9 bis 16. Wegen der Menge der Bedrückung schreit man. Man ruft um Hilfe wegen des Armes der Großen. Aber man spricht nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Gesänge gibt in der Nacht? Also Elihu sagt, ja, die Hilfe Gottes, die wollte. Gott soll helfen, Gott soll helfen. Aber ihr wollt nicht Gott selbst. Aber man fragt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Gesänge gibt in der Nacht, der uns mehr belehrt als die Tiere der Erde und uns weiser macht als das Gevögel des Himmels. Gott hat den Menschen zu höherem berufen als die Tiere. Bei den Tieren ist es ganz recht und angebracht, wenn die schreien nach Futter. Und dann gibt ihnen Gott das Futter. Die Raben schreien und er stopft ihnen etwas in den Schnabel. Nun, die Menschen dürfen Gott auch darum beten. Gib uns unser tägliches Brot. Aber Gott hat den Menschen auch Höheres gelehrt. Dass er Gott dient und Gott sucht um Gottes Willen, nicht um seinetwillen. Er belehrt uns mehr als die Tiere der Erde. Als dann schreit man wegen des Hochmuts der Bösen, aber er antwortet nicht auf nur Eitles, hört Gott nicht und der Allmächtige schaut es nicht an. Er lässt sich nicht zum Diener unserer Wünsche machen. Dass Gott Gott ist und uns nichts schuldet, gehört zur grundlegendsten Erkenntnis über unser Verhältnis zu Gott. Ja, man könnte das Thema des Buches Hiob auch so in dieser ganz knappen Aussage zusammenfassen. Das Buch Hiob lehrt uns, Gott ist Gott. Dann die vierte Rede Elihus, die Kapitel 36 und 37. Ich habe zu diesen beiden Kapiteln mir als Überschrift gesetzt, Elihu rechtfertigt Gott. Er gibt Gott die Ehre. Ein weiteres Mal. Elihu fuhr fort und sprach, Herr, ein wenig und ich will dir berichten, denn noch sind Worte da für Gott. Ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. Denn wahrlich, meine Worte sind keine Lüge. Ein an Wissen Vollkommener ist bei dir. Siehe, Gott ist mächtig und doch verachtet er niemanden. Mächtig an Kraft des Verstandes. Hier haben wir eine Äußerung der Liebe Gottes. Gott ist mächtig, Gott ist allmächtig und doch verachtet er niemanden. Elihu hat bereits gesagt, Gott ist allmächtig und doch beugt er das Recht nicht. Allmacht und Recht. Und hier sagt er, Gott ist allmächtig und doch verachtet er niemanden. Allmacht und Liebe. Gottes Allmacht ist mit vollkommener Liebe verknüpft. Nun, wir wissen es, dass es beim Menschen ganz anders ist. Je mächtiger ein Mensch wird, desto mehr schaut er auf die anderen herab und bläst die an, die ihm nichts bedeuten. Wer bist du? Weg. Du bist mir jetzt lästig. Weg. So sind Menschen. Die Römer waren vielleicht die genialsten Verwalter und Erhalter von Macht. Sie waren wirklich Genies. Das römische Weltreich, keines hielt so lange, hatte so große Ausdehnung wie dieses Reich. Die verstanden wirklich etwas von Macht. Macht aufbauen, Macht erhalten. Und die Römer, die sagten es in der typischen Weise des lateinischen Menschen. Die Lateiner, das waren ja Verwalterseelen. Aquila non captat muscas. Punkt. Der Adler fängt keine Fliegen. Der Adler gibt sich mit solchem Geschmeiß nicht ab. Punkt, fertig, alles klar. Gott ist nicht so. Gott ist nicht, wie wir Menschen sind. Gott ist erhabener als wir. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Er, der Allmächtige, der uns nicht nötig hat, und er, der Ursache hätte, uns zu verachten, Sünder und Rebellen, er, der Allmächtige, verachtet niemanden. Was für ein Gott, ein allmächtiger Gott, der von unendlicher Liebe ist. Ja, von dem wir im 1. Korintherbrief sogar lesen, dass er gerade das Schwache erwählt, gerade das Törichte erwählt. Ja, wie anders ist Gott in seiner Allmacht von vollkommener Liebe. Und so widerlegt Elihu einmal mehr Hiob. Hiob, der gesagt hatte, Gott ist mein Feind. Gott sucht jetzt mein Unglück. Nein, Gott ist nicht dein Feind, Hiob. Er ist der Einzige, der dich vom Anfang bis zum Ende liebt. Dann redet er wiederum davon, dass Gottes Züchtigungen zum Heil sind, in den Versen 8 bis 15. Das zeigt wiederum, dass Gott Liebesabsichten hat. Und wir können sagen, dass in den Versen 20 bis 26, dass wir hier, 22 bis 26, dass wir hier so etwas wie die Summe von Elihus Belehrungen haben. Kapitel 36, Verse 22 bis 24. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben? Wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan? Gedenke daran, dass du sein Tun erhebst, welche Menschen besingen. Gott handelt erhaben in seiner Macht, also Gott ist erhaben, Gott ist souverän, Gott steht über uns, er handelt so, dass wir es nicht verstehen und nicht begreifen. Aber gleichzeitig, und das hat Elihu wiederholt gesagt, in seinem Handeln ist er ein Lehrer. Wer ist ein Lehrer wie er? Ein Lehrer ist ja jemand, der den Stoff beherrscht einmal, aber nicht nur den Stoff beherrscht, sondern den Stoff auch so weitergeben kann, dass die Schüler den Stoff begreifen. Und ein guter Lehrer ist jemand, der jedem Schüler den Stoff genauso beibringen kann, gerade wie er es nötig hat. Bei einigen muss man ein bisschen hart sein und ein bisschen unnachgiebig sein und sogar ein bisschen eklig sein, denn sonst lernen sie nichts. Und andere, da muss man einfach sehr viel Geduld haben und sehr freundlich mit ihnen sein. Jeder ist verschieden. Und es gibt keinen Lehrer, der mit jedem Schüler fertig wird. Aber Gott wird mit jedem fertig. Gott ist ein Lehrer, der Sünder lehren kann. Ein Sünder ist jemand, der von Natur beständig verdrehte und verkehrte Gedanken über Gott hat, sein Herz voller Anschläge gegen Gott. Und Gott versteht solche zu lehren, wer er ist. Und nicht nur zu lehren, dass wir erkennen, wer Gott ist, er versteht auch solch, wie wir sind, so zu lehren, dass wir gerne das, was er sagt, annehmen, uns dem unterwerfen, es uns aneignen. Was für ein Lehrer, wie er das fertigbringt. Wer ist ein Lehrer wie er? Ja, er ist der, auch der Lehrer Hiobs. Und dann erinnert er noch einmal daran, wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben? Ja, niemand, und darum darf auch niemand sagen, du hast Unrecht getan. Sondern was ist unsere Sache? Unsere Sache muss doch die sein, gedenke daran, dass du sein Tun erhebst, welches Menschen besingen. Das ist doch unsere Sache, diesen Gott und seine Wege zu besingen, ihn zu rühmen, auch wenn wir manches nicht verstehen. Aber das wissen wir. Gott ist erhaben, Gott ist allmächtig, dabei ist er gerecht, dabei ist er Liebe. Und dabei ist er um solche, wie wir es sind, besorgt und lehrt uns und führt uns und vollendet uns. Und mit einem Mal, scheinbar unvermittelt und zunächst meint man ganz unpassend, redet Elihu vom Wetter. Wirklich? Vom Wetter? Von Wolken und von Regen und von Blitzen und von Donner und vom Wind. Wir lesen Verse 25 und einige Verse weiter. Alle Menschen schauen es an. Der Sterbliche erblickt es aus der Ferne. Siehe, Gott ist so erhaben für unsere Erkenntnis. Die Zahl seiner Jahre ist unerforschlich. Denn er zieht Wassertropfen herauf vom Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen. Denn die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Versteht man gar das Ausbreiten des Gewölks, das Krachen seines Zeltes? Siehe, er breitet sein Licht um sich aus und die Gründe des Meeres bedeckt er. Denn durch dieses Richte der Völker gibt Speise in Überfluss. Seine Hände umhüllt er mit dem Blitz und er entbietet ihn gegen denjenigen, den er sein Rollen kündigt ihn an, sogar das Vieh sein Heranziehen. Also wir lesen hier vom Donner, vom Blitz und auch vom Sturm. Nun, was will Elihu damit sagen? Warum wechselt er scheinbar ganz unmotiviert das Thema? Nein, es ist nicht Themawechsel, sondern es ist eine Veranschaulichung, eine Illustration. In der Schöpfung erkennen wir Gottes Weisheit, in der Schöpfung erkennen wir Gottes Macht, an der Schöpfung sehen wir, wie Gott alles vollkommen regiert. Und dann stellt Elihu einige Fragen, vier Fragen nämlich, innerhalb seiner Beschreibung von Gottes Werken in der Schöpfung, Vers 29, versteht man das Ausbreiten des Gewölks? Ja, jetzt können wir zwar schon einiges sagen über Luftfeuchtigkeit und Temperaturwechsel und Kondensieren und so weiter und so fort. Aber warum sich Wasser so verhält und nicht anders, das wissen wir trotzdem nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht einmal, warum es Winde gibt. Wir wissen zwar schon, Druckausgleich und so weiter und so fort. Aber warum gleicht sich nicht irgendwann einmal, oder gleichen sich nicht irgendwann einmal alle Gegensätze aus? Müsste ja normalerweise passieren, dass alle Gegensätze sich ausgleichen und dann hört es auf mit Wind und mit Sturm. Aber es hört nicht auf. Niemand kann es erklären, warum Winde entstehen und warum es Winde gibt. Das sind große Rätsel. Man versucht es zu erforschen. Wir schauen es an und wir müssen froh sein, wenn wir das Wetter auf ein, zwei Tage hinaus einigermaßen vorhersagen können. Das ist das Allermeiste, das wir können. Aber wir stehen doch völlig ahnungslos da und können einfach zur Kenntnis nehmen, was da läuft. Und einen verregneten Sommer, den müssen wir einfach hinnehmen. Verstehst du all das, Hiob? Und nachher fragt er im Kapitel 37, Vers 15, weißt du, Hiob, wie Gott das macht? Und dann im Vers 18, kannst du, Hiob? Das sind doch alles Fragen an Hiobs Gewissen. Wenn wir das nicht einmal erklären können, die Naturabläufe, wie das alles zusammenhängt, aufeinander abgestimmt ist und was letztlich all das bewegt, ja, wie wollen wir dann mit den weit größeren Mysterien von Sünde, von Licht und Finsternis und Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit und wie das aufeinander einwirkt, wie wollen wir das verstehen? Das müssen wir doch Gott überlassen. und ihm vertrauen, dass er in einer Welt, in die wir die Sünde hereingeholt haben, wie er eine solche Welt gerecht lenken kann und nicht allein gerecht, sondern hieraus seine Liebe offenbaren kann und am Ende das Böse überwinden kann und Sünder zur Herrlichkeit führen kann. Wie Gott das kann, das ist uns ein gigantisches Rätsel. Unergründlich unbegreiflich. Und darum steht uns nichts anderes zu, als diesen großen Gott anzubeten. Und ganz sicher nicht Fragen zu stellen, dass Gott uns bitte erklären soll, wieso er das jetzt zugelassen hat und was das jetzt wieder soll und so weiter. Das ist einfach böse, solches Reden, und davor bewahre uns Gott. Hier sagt Elihu etwas ganz Interessantes im Vers 32. Ich habe immer gedacht, entweder ist das falsch übersetzt oder irgendwie, da stimmt etwas nicht. Die Sache ist verkehrt. Was sagt er im Vers 32? Seine Hände umhüllt er mit dem Blitz. Wir hätten es doch lieber umgekehrt. Gott umhüllt den Blitz mit seinen Händen. Hätten wir ja doch lieber, dass er also seine Hände um den Blitz legt und darum uns der Blitz nichts Böses tun kann. Aber Elihu sagt nun einmal, sagt es genau umgekehrt. Der Blitz ist draußen und die Hand ist drinnen. Ja, es geht uns eben meistens wie dem Hiob. Hiob hat das wohl gesehen und an sich gespürt, wie diese Not ihn wie einen Blitz getroffen hat, wie ein Donnerkeil fuhr er in sein Leben und wie gebannt starrt er auf den Blitz. Und Elihu sagt ihm, siehst du denn nicht, Gottes Hand ist im Blitz? Das ist ja Gottes Hand. Die Hand dessen, der allmächtig ist, die Hand dessen, der gerecht ist, die Hand dessen, der unbegreifliche Liebe ist. Und wohl uns, wenn Gott uns die Ohren öffnen kann und die Augen öffnen kann, dass wir seine Hand sehen und seine Stimme hören. Dort, wo der Sünder und der, der Gott trotzt, nur Lärm hört, nur ein Krachen hört, nur Finsternis und Schrecken gewahrt, dort sieht der Heilige Gottes Hand, die alles lenkt. Und so sagt Elihu im Vers 2, Kapitel 37, Vers 2, Vers 1 und 2, ja, darüber erzittert mein Herz und bebt auf von seiner Stelle. Hört, hört das Getöse seiner Stimme. Gib uns Gott Ohren zu hören, seine Stimme zu hören. Auch im Wetter, auch wenn Gott uns heimsucht im Wetter, im Sturm. Hört, hört das Getöse seiner Stimme. Der Herr Jesus sagt im Neuen Testament, glückselig die Ohren, die hören. Glückselig die Ohren, die hören. Und Salomo sagt im Buch der Sprüche, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, beide hat der Herr gemacht. Ja, das soll uns doch lehren, dass wir Gott darum beten, gib uns hörende Ohren und sehende Augen. Und im Vers 14, Kapitel 37, Vers 14, sagt er, nimm dieses zu Ohren, Hiob, stehe und betrachte die Wunder Gottes. Also hören und sehen. Sieh die Wunder Gottes. Sieh Gott in diesen Wundern. Sieh seine Hand. Ja, Elihu beendet seine ganzen Reden mit diesen Aussagen, mit dieser Beschreibung von Gottes Werken in der Schöpfung, von Gottes Wirken im Wetter, im Sturm, im Gewitter. Und dann stellt er diese Fragen, Vers 15, 16, 18. Weißt du, wie Gott sie beladet und leuchten lässt den Blitz seines Gewölks? Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land schwül wird von Süden her, kannst du gleich ihm das Himmelsgewölbe ausbreiten, fest wie ein gegossener Spiegel? Nun, ich sagte ganz zu Beginn, dass Elihu ein Mittler ist. Er erfüllt hier die Rolle eines Mittlers. Und tatsächlich kann Elihu den Hiob genau dahin stellen und dort stehen lassen, wo nachher Gott einsetzt. Denn dort, wo Gott redet, redet Gott aus dem Sturm. Steht in Kapitel 38. Genau von dem, was das Thema von Elihus letzten Worten war. Kapitel 38, Vers 1, der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm. Mit einem Mal hört Hiob Gottes Stimme, wo er sie nicht gehört hatte vorher. Und Gott redet genauso wie Elihu von seinen Werken in der Schöpfung. Und stellt auch an Hiob Fragen, kannst du, weißt du, wo warst du? Also es ist wirklich bemerkenswert, wie Elihu es verstand, Hiob genau dahin zu bringen, wo Gott ihn haben wollte. Ja, und das lässt uns natürlich einmal mehr an den vollkommenen Mittler denken, denn das kann ja wirklich nur einer vollkommen. Unser Herr Jesus Christus. Er hat uns an der Hand genommen, er ist es, der uns lehrt, und er ist es, der uns zu Gott führt. Ich möchte mit den letzten Sätzen Elihus hier schließen aus diesem Kapitel, Verse 23 und 24. Den Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft und das Recht und der Gerechtigkeit Fülle beugt er nicht. Darum fürchten ihn die Menschen. Er sieht keine an, die weisen Herzen sind. Also die, die meinen, es besser zu wissen und die sich einbilden, doch ich weiß, doch ich verstehe, doch ich kann, die sieht Gott nicht an. Wer aber bekennt, nein, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, ich kann nicht, aber du, o Gott, du kannst, du weißt, du verstehst, lehre du mich, den wird Gott lehren.